Verkehr und der Bereich Gebäude haben die Emissionen nicht gesenkt, so wie sie im Plan sein sollten. Im Gegenteil, der Verkehr ist seit den 90er Jahren nicht weniger geworden und das ist echt schlecht.
Electrified, der Podcast. Willkommen zu Electrified, der Podcast. An dieser Stelle treffen wir regelmäßig spannende Visionäre und Macher zu einem inspirierenden Gedankenaustausch. Wir sprechen über Themen, die uns bewegen, über Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. Und das immer vor dem Hintergrund des Wunsches nach Veränderung. Dies ist der Podcast von Electrified, dem Magazin für Mobilität, Nachhaltigkeit und Digitales. Schön, dass Sie dabei sind. We drive the city. Willkommen beim Electrified Podcast, präsentiert vom ersten und aktuellen ABB FIA Formel E Weltmeister, dem Mercedes EQ Formel E Team. Erfahrt mehr über das Team, den EQS und Mercedes EQ unter mercedes-benz.com/we-drive-the-city.
Ein herzliches Willkommen zum aktuellen Podcast von Electrified. Ich freue mich sehr, dass heute die Mobilitätsexpertin Katja Diehl unser Gast ist. Katja Diehl beschäftigt sich mittlerweile seit einigen Jahren mit dem Mobilitätswandel und hat den Spiegel-Bestseller Autokorrektur geschrieben. Er ist gerade in dritter Auflage im Fischer Verlag erschienen. Dass unser Gespräch heute am Weltfahrradtag stattfindet, ist ein Zufall, aber passt, wie ich finde, hervorragend zu unserem kommenden Gespräch, in dem es um die Verkehrswende geht. Katja Diehl lebt in Hamburg, wo sie heute Abend auch eine Lesung hat. Mein Name ist Frank Mertens. Frau Diehl, es freut mich ganz besonders, dass Sie sich trotz Ihres vollen Terminkalenders diesen Termin halt freigeschaufelt haben. Frau Diehl, ich grüße Sie.
Danke für die Einladung, hallo.
Das freut mich sehr. Heute ist Weltfahrradtag. Wie häufig sind Sie in Hamburg denn selbst mit dem Rad unterwegs?
Ich muss gerade sagen, dass ich kaum in Hamburg unterwegs bin, weil ich fast täglich auf andere Lesetour gehe. Also ich habe ein elektrisches, unterstütztes Brompton, ein Faltrad. Und das ist eine hervorragende Kombination mit ICE und Konsorten. Also ich steige aus dem Zug aus, klappe das Fahrrad auseinander und dann bin ich sofort mobil.
Ich muss Sie demnach wohl nicht fragen, dass Sie nicht mit dem Auto dann zu Ihren Lesungen fahren oder ansonsten mit dem Auto großartig unterwegs sind, sondern überwiegend dann halt auch den ÖPNV nutzen, also auch den Zug?
Ja, genau. Ich habe auch noch nie, also ich habe zwar einen Führerschein, aber noch nie privat ein Auto besessen. Das Einzige, was ich mal hatte, war ein Dienstwagen, als ich bei einem weltweit tätigen Logistiker gearbeitet habe. Da waren die Industriegebiete natürlich nicht so gut angeschlossen mit dem ÖPNV. Aber ansonsten maximal Mietwagen, wenn ich zu meinen Eltern fahre oder so. Aber ich bin in dem Privileg, ohne eigenes Auto leben zu können.
Können Sie sich denn überhaupt noch vorstellen, ein eigenes Auto zu besitzen aufgrund Ihres Mobilitätsverhaltens, was Sie bislang gelebt haben?
Ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Erstmal weiß ich natürlich aufgrund der Arbeit, die ich so mache, dass das 300 bis 400 Euro mindestens im Monat sind, die dann nicht mehr in der Tasche vorhanden, sondern für die Mobilität ausgegeben werden. Das ist ein großes Budget für mich, wenn ich auf meine Mobilität schaue. Da kann ich viele Dinge tun, bis hin zum Taxi. Und ich genieße es auch, dass allmählich ein bisschen mehr der Radverkehr passend zum heutigen Tag in den Fokus rückt, dass ich mich da auch sicher fühlen kann, genauso wie Menschen, die eine Fahrgastzelle drumherum haben. Also ich hoffe, dass wir da in eine gleichberechtigte Zukunft kommen, dass alle sich sicher fühlen, nicht nur die im Auto.
Ich würde dann auch gerne nicht nur wegen des Weltfahrradtages, sondern wegen der Bedeutung des Rades aus meiner Sicht auch für die Verkehrswende gerne bei dem Zweirad bleiben. Welche Rolle kommt denn dem Rad aus Ihrer Sicht für die Verkehrswende zu?
Tatsächlich hatte das Rad mal eine sehr viel größere Rolle, und zwar vor den Weltkriegen. In den 20er Jahren war es vor allen Dingen die Arbeiterinnenmobilität, die so dargestellt wurde. Und durch mein Buch und die Recherche, die ich dafür gemacht habe, habe ich auch gelernt, dass bis ja eigentlich sogar in die 60er Jahre hinein die Menschen sogar die Autos produziert haben, mit dem Fahrrad zur Produktion gefahren sind. Es gab das sogenannte Sonntagsauto. Das wurde gehegt und gepflegt und dann halt sonntags ausgefahren. Also da gab es auch noch eine ganz andere Wertschätzung in dem Sinne für das Auto. Nicht so unbedingt Alltagsgut, sondern etwas, was teuer war, was man sich geleistet hat und was dann auch dementsprechend besonders eingesetzt worden ist. Und mich haben natürlich diese Bilder auch von den Suffragetten, die damals für das Frauenwahlrecht gekämpft haben, total begeistert. Die waren auch auf Fahrrädern unterwegs und haben ihre Transparente damit durch die Gegend gefahren. Deswegen denke ich, das sollte wieder eine große Bedeutung bekommen. Ich denke, der Aufschwung ist ja auch da. Die erfolgreichste Elektromobilität ist die auf dem Fahrrad. Da hat die Fahrradbranche bestimmt auch gedacht, Mensch, gut, das ist dieses Produkt, das E-Bikes jetzt gibt, weil die dadurch natürlich auch wieder einen Aufschwung genommen haben. Jetzt brauchen wir aber den Platz auch, ne? Weil es fühlt sich nicht gut an, aktuell in Hamburg zum Beispiel oder in anderen großen Städten Fahrrad zu fahren.
Dann würde ich auch ganz gerne das gerne aufnehmen, was Sie sagen, die Verkehrsinfrastruktur. Stellen Sie zumindest ansatzweise ein Umdenken fest? Sie leben in Hamburg, ich lebe in Berlin. Der Berliner Senat hat zwar ein Mobilitätsgesetz auf den Weg gebracht, das den Ausbau der Radwege halt vorsieht, aber momentan hat man sich fast ein bisschen auf die Pop-Art-Radwege beschränkt, weil das mit dem Bau auch nicht so vorangeht, wie man sich das gewünscht hat. Liegt also die Verkehrsinfrastruktur noch im Argen oder sehen Sie da halt eine deutliche Verbesserung auf uns zukommen?
Ich werde Mitte Juni Volker Wissing, unseren Bundesverkehrsminister, treffen bei einer Autokorrekturlesung von meinem Buch auf der Klimabuchmesse. Und ich hoffe, ich kann rausfinden, wofür er mit seiner Politik steht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich weiß es noch nicht so genau, was er für eine Vision hat. Das würde ich dann gerne auch mal abfragen wollen. Denn ganz ehrlich, es ist wie immer, der Fisch stinkt vom Kopf, wenn man das so sehen will. Also das Bundesverkehrsministerium muss natürlich das Umdenken steuern. Es wird aber seit Jahrzehnten immer mehr Geld ausgegeben für die Straße, denn für die Schiene, das merken wir auch am Zustand der Bahn. Jetzt mit dem 9-Euro-Ticket ist ja nochmal ein echter Stresstest vor der Brust, da 3 Monate. Also ich denke, das hat viele Facetten und es hat auch viele Facetten von Föderalität, die wir in Deutschland in vielen Dingen Gott sei Dank haben. In manchen Dingen merkt man, da haken dann doch einige Sachen, wie zum Beispiel die Verkehrswende, weil bestimmte Dinge regelt der Bund, andere Dinge regeln die Länder, manches regeln die Kommunen und da verhaken sich natürlich die tollsten Dinge. Aber andererseits verweise ich auf den Koalitionsvertrag. Da steht unter anderem eine Verdopplung der Fahrgastzahlen. Da stehen auch Radwege drin. Also das sollten wir zumindest einhalten. Plus natürlich auch immer zu nennen 1,5 Grad Ziel von Paris. Und da ist natürlich der Verkehr ein Problem. Volker Wissing hat gerade die rote Karte bekommen. Er muss ein Notfallpaket schnüren, weil sein Bereich Verkehr und der Bereich Gebäude haben die Emissionen nicht gesenkt, so wie sie im Plan sein sollten. Im Gegenteil, der Verkehr ist seit den 90er Jahren nicht weniger geworden und das ist echt schlecht.
Auf die Klimaschutzziele und das Klimaschutzgesetz würde ich ganz gerne zum späteren Zeitpunkt noch ein bisschen genauer eingehen. Ich würde momentan gerne noch ein bisschen bei der Verkehrsinfrastruktur bleiben. Wenn wir in andere Länder schauen, beispielsweise ich war gerade in Amsterdam, habe mir dort ein Leihrad genommen und habe das im Vergleich zu Berlin schlichtweg genossen, mit dem Rad unterwegs zu sein, aufgrund der Vielzahl von Radwegen. Sind Städte wie Amsterdam oder wenn wir nach Kopenhagen, nach Dänemark schauen, Beispiele, an denen wir uns orientieren sollten? Oder sind die Sachen, die wir in einigen Städten jetzt ansatzweise schon sehen, durchaus halt etwas, was auf den richtigen Weg deutet oder sich auf dem richtigen Weg befindet?
Ja, wir fahren halt immer, und das ist manchmal auch eine Frage, die ich den Leuten gerne stelle, wo fährst du denn hin in Urlaub? Ne? Ist das das, was du zu Hause erlebst oder ist das eher etwas, was irgendwie schöner ist? Und deswegen versuche ich den Leuten auch in den Kopf zu pflanzen, dass manchmal der Urlaub ja auch vor der Haustür beginnen könnte, wenn wir denn so eine Infrastruktur hätten wie in Amsterdam. Die Länder, die Sie gerade nennen, sind natürlich schon weltweit länger auf dem Weg, als wir es sind und waren viel cleverer. Und das war nicht im Sinne von, ich möchte besonders öko sein, sondern es war relativ pragmatisch. Und das sehen wir auch in vielen deutschen Städten. Der Raum ist zu eng. Ein Auto fährt meistens nur mit einer Person, belegt damit aber automatisch 12 Quadratmeter Platz in etwa. Und das ist natürlich etwas, der Platz muss vom Auto kommen. Und da scheuen wir uns auch so ein bisschen. Ich glaube, den Skandinaviern, auch wenn sie, glaube ich, vereinzelt durchaus auch Autoindustrie haben, in Holland eher nicht so, die Niederlande, wir haben sehr tief in unserem Kopf drin, dass die Autoindustrie natürlich ein schützenswertes Gut ist, die Automobilität erst recht. Und ich denke, deswegen haben wir uns so lange davor gescheut, das auch auszusprechen, die Privilegien des Autos zurückzubauen. Da sind, genau was Sie sagen, einige Länder schon sehr viel weiter. In Holland hat das eine ziemlich krasse Geschichte. Da war es die Kampagne Stopp den Kindermord in den 70ern. Da sind unglaublich viele Kinder im Straßenverkehr gestorben. Und da haben sich Eltern auf den Weg gemacht, dass Vision Zero, also keine Verkehrstoten mehr, umgesetzt werden sollen. Und das heißt natürlich Schutz der Schwachen, also der Menschen, die eben nicht im Auto sitzen. Und so sind dann Radwege entstanden. So ist dann auch dieser etwas lässige Umgang mit dem Radverkehr entstanden. Ich muss aber auch gleich wieder ein kleines Fragezeichen dran machen, weil manche weisen zu Recht darauf hin, dass auch die Niederlande steigende Zulassungszahlen haben. Ne? Also auch da ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber natürlich fallen auch mir genau die genannten Städte, die Sie auch genannt haben, ein, wenn ich an gute Radfahrinfrastruktur denke.
In Ihrem Buch Autokultur fordern Sie ja auch, dass jeder das Recht haben sollte, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können. Wie weit sind wir von diesem Wunsch in Deutschland noch entfernt?
Ich bin manchmal ganz böse und sage, die Verkehrswende hat noch nicht begonnen. Also wir haben unglaublich viele Kongresse, wir haben unglaublich viele Panels, wir haben unglaublich viele Lippenbekenntnisse. Aber wenn wir ehrlich sind und nach Paris schauen, auch ein tolles Beispiel der aktuellen Politik, dann geht da einiges sehr viel schneller. Also Anne Hidalgo wurde als Bürgermeisterin ja sogar wiedergewählt mit dem Ziel, Paris autofrei zu machen. Und sie sagt halt nicht, dass sie das Auto verdammt, sondern sie setzt den Menschen in den Vordergrund. Und das ist ein Problem, was ich in deutschen Städten zum Beispiel auch beobachte. Da ist es manchmal wichtiger, dass die Menschen mit dem Auto, und das können ja manchmal sogar Menschen sein, die gar nicht da leben, schnell durch die Stadt kommen, anstatt dass sie ja die Lebensqualität vor Ort steigern. Und Anne Hidalgo hat die Seine, diesen tollen Fluss, komplett vom Auto befreit. Da sind jetzt Leute zu Fuß unterwegs, da sind Leute mit dem Rad unterwegs. Und das sind bestimmt Einheimische als auch Touristen. Und ich denke, so eine Lebensqualität zu schaffen, von jetzt auf gleich und sofort diesen Effekt zu spüren, oh wow, das ist ja gar kein Verzicht, sondern es ist ein Gewinn. Solche Reallabore fehlen uns leider.
Das Thema Tempolimit ist ja ein sehr emotional geführtes Thema in Deutschland. Und da geht es mir jetzt gar nicht mal um die Autobahn. Wir erleben ja durchaus Initiativen von Kommunen, die jetzt Tempo 30 letztlich einführen wollen im innerstädtischen Bereich. In Berlin haben wir das teilweise in Bereichen wie der Kantstraße, der Leipziger Straße, wo die Luftverschmutzung sehr hoch war, was halt auch Voraussetzung bislang ist aufgrund der gesetzlichen Regulatorik, dass sowas erlaubt ist. Paris haben Sie angesprochen, dort hat man es einfach gemacht im innerstädtischen Bereich. Sind wir zu wenig mutig oder fehlen uns die gesetzlichen Vorgaben? Warum können wir uns hier nicht durchsetzen? Weil die Autolobby schlichtweg zu stark ist, wenn es halt um Geschwindigkeit geht?
Ja, Volker Wissing als Verkehrsminister hat mir sehr gut gefallen, weil er ja sehr selbstbewusst schon vor seiner Ernennung sogar Interviews im Spiegel, in der Welt gegeben hat und abmoderiert hat, unter anderem Plug-in-Hybridförderung, E-Fuels. Und dann war das erste Treffen leider sehr klassisch, nicht mit der Zivilgesellschaft oder mit Verbänden der Zivilgesellschaft, sondern mit der Autoindustrie. Und er kam raus aus diesem Treffen und meiner Meinung nach, wenn Sie mich fragen, ist er umgekippt. Also ich wäre aus Eitelkeit niemals so weit von meinen einstmals gesprochenen, gerade noch frischen Zielen abgewichen. Ich glaube, das wollen wir beide vielleicht auch gar nicht wissen, wie da die Abhängigkeiten sind. Tatsächlich ist es auch ehrlich gesagt irrational. Also mir wird ja immer Ideologie vorgeworfen und Emotionalität. Ich gucke auf so Sachen wie das Tempolimit total pragmatisch, weil ich denke, das hat ja nicht nur Klimaeffekte, das hat Lärmeffekte, das hat Sicherheitsaspekte, das hat die Tatsache, dass 8 Menschen im Straßenverkehr sterben, jeden Tag. Gerade heute, ich gucke wieder in die Tagesschau, geht es wieder um ein Verkehrsunglück mit einer Bahn, wo natürlich schrecklicherweise 2 oder 3 Menschen gestorben sind. Aber ganz ehrlich, die 8 Verkehrstoten im Straßenverkehr interessieren uns nicht. Also sobald eine Bahn tötet, in Anführungsstrichen, und das ist selten genug, wird das sogar in die Tagesschau gebracht. Und dieser, zu erinnern, ne, stopp den Kindermord, dieser Mord mit Autos, der ist einfach nicht für uns zu hinterfragen. Ich denke, es braucht Politik, es braucht Regelungen, weil das haben wir ja beim Katalysator erlebt, bei der Gurtpflicht, beim Rauchverbot. Natürlich machen das viele Menschen nicht freiwillig, aber wenn es diese Regel gibt und wir so nach 2 Jahren zurückgucken und denken, wow, wir haben echt mal im Zug geraucht, im Flugzeug geraucht oder während wir gegessen haben, neben uns jemand eine Zigarette sich angezündet, das ist doch heute auch unvorstellbar. Und ich betrachte diese Beispiele, die ich gerade genannt habe, als Gewinn für die Gemeinschaft. Und darum sollte es gehen.
Was muss sich aus Ihrer Sicht ändern? Wir reden hier über den Ausbau der Radinfrastruktur. Sie wollen möglichst halt weniger Autos, im Idealfall möglicherweise sogar gar keine Autos im innerstädtischen Bereich. Was muss sich ändern, dass diese Wunschvorstellung, die Sie halt in Ihrem Buch geäußert haben, dass ein Leben ohne Auto möglich sein muss, auch realisiert wird? Preise, Ausbau, Infrastruktur, was sind da Sachen, die Sie von einem Herrn Wissing fordern würden, den Sie dann demnächst treffen?
Den Mensch in den Fokus zu nehmen und ihn mal zu fragen, willst du oder musst du Auto fahren? Das habe ich ja in den 60 Interviews gemacht. Und da sind für die Menschen, die ich interviewt habe, auch ganz viele Aha-Momente bei rumgekommen, weil sie so noch nie auf ihre Automobilität geschaut haben. Die haben ein Leben geführt, wo sie gedacht haben, Gott sei Dank habe ich das Auto, weil so kann ich auf jeden Fall mein Leben Leben so leben, wie ich will. Und dann kommt die Katja Dieh daher und stellt diese Fragen und man denkt, wow, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und dann fällt der Groschen und es wird gesagt, ja klar, es ist eine Muss-Mobilität. Ich habe keine Alternativen. Ich habe keine sicheren Räume. Ich habe eine bestimmte Behinderung, komme in Züge nicht rein. Ganz unterschiedliche Schicksale habe ich daher beleuchtet. Und wenn ich die Menschen dann gefragt habe, kann ein Mensch ohne Führerschein, und das sind ja immerhin 13 Millionen Erwachsene in Deutschland, kann ein Mensch ohne Führerschein ein Leben leben, haben fast alle gesagt, nein. So wie ich gerade lebe, mit Hobbys, Kindern, Job, keine Ahnung, was es da alles gibt, kann ich nur mein Leben so leben, weil ich ein Auto fahren kann, weil ich es bezahlen kann, weil ich einen Führerschein habe. Und das ist nicht demokratisch, das finde ich nicht gut, das ist eine Autokratie.
Reden wir beide nicht aber oft ein bisschen von einer Metaebene? Wir beide leben in einer Großstadt, wo wir ohne weiteres halt auf ein Auto verzichten können, weil der ÖPNV mehr oder minder gut ausgebaut ist. Was sagen wir oder sagen Sie Menschen, die auf dem Lande leben, wo es halt keinen guten Busverkehr gibt und überhaupt keine U-Bahn oder S-Bahn gegebenenfalls? Muss da halt signifikant differenziert werden?
Na, ich finde das immer so ein bisschen, wir belügen uns selbst. Erstens lebe ich selber ein Viertel meines Lebens im ländlichen Raum bei meinen Eltern, weil ich meine Mama unterstütze. Und da weiß ich, was es heißt, dass es keine Alternativen gibt. Da sind Menschen gezwungen, Auto zu fahren. Genau, was wir eben gerade schon thematisiert haben. Das ist doch nicht gut. Da gibt es keine tollen Radwege. Da gibt es keine Möglichkeit, auch mal direkt vor der Tür vielleicht einen Spaziergang zu machen, selbst im Wohngebiet, weil da halt der Gehweg fehlt, weil auch alles vollgeparkt ist. Also der ländliche Raum, in dem meine Eltern wohnen, ist die schlechteste Kopie der Stadt, würde ich mal sagen. Und ehrlich gesagt, da müssen wir uns auch mal ein bisschen selber ein bisschen an die Nase fassen. Das ist doch nicht schon immer so gewesen. Also wir machen statistisch seit der Steinzeit wahrscheinlich 3 bis 4 Wege am Tag. Das hat sich nicht verändert. Was sich verändert hat, ist die Wegestrecke. Und das hat sich verändert durchs Auto. Wir sind nicht mehr zum kleinen Supermarkt im Dorf gefahren, sondern auf die grüne Wiese. Wir haben nicht mehr den Schlachter genommen, den es im Ort gab, weil der war 50 Cent teurer. Also wir selber haben in unserer Automobilität ja dafür Sorge getragen, dass es immer weitere Strecken gab, dass es immer weniger Nahversorgung gab. Viele Wege, die wir heute mit dem Auto im ländlichen Raum machen, die liegen ja daran, dass nicht mehr der Dorfkern gesund ist, sondern dass die Sachen ausgelagert worden sind. Dann gab es dieses natürlich auch wieder Todesspirale. Immer weniger Menschen fuhren Bus. Dann gab es weniger Gelder. Es wurde ausgedünnt. Der Fahrplan war nicht mehr so leicht im Kopf zu merken. Will heißen, auch da haben wir selber dafür zu beigetragen. Und im ländlichen Raum erkenne ich das auch an, dass es ein schlechter Status quo ist. Ich sage den Leuten aber, fordert bitte Alternativen. 13 Millionen Erwachsene können nicht eure Nachbarinnen werden. Das kann doch nicht sein, dass wir in Deutschland, in einem hochentwickelten Land, sagen, hey, wir kommen im ländlichen Raum. Ach, schade, du hast keinen Führerschein und kein Auto. Na, dann tut's uns leid, dann geh bitte in die Stadt. Also es sollte doch jeder die Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten. Das kann ja nicht vom Führerschein oder von einem Auto abhängig sein. Also da bitte nach Alternativen fordern, selbst wenn das eigene Leben vielleicht heute nur mit Auto funktioniert, dass zumindest irgendwann vielleicht der Zweit- oder Drittwagen auch weg kann.
Was ich ganz interessant fand, und im ersten Moment hatte ich ein bisschen die Stirn gerunzelt, naja, Sie fordern in Ihrem Buch eine feministische Verkehrspolitik, weil die Verkehrspolitik primär von Männern gemacht wurde, insbesondere von der CSU im Verkehrsministerium, zumindest ist das gefühlt im Gedanken der Fall. Würde das etwas ändern, wenn Frauen die Verkehrspolitik verantworten würden und nicht ständig Männer dort die Vorgaben machen? Glauben Sie, dass es da einen Unterschied geben würde?
Danke, dass Sie mir die Möglichkeit geben, mir mal meinen Feminismusbegriff zu erklären. Der hat nämlich nicht nur mit Frauen zu tun, sondern einfach mit dem Abbild der Gesellschaft. Um Gottes Willen. Also hätten Frauen die Verkehrswelt geprägt, da wären auch Lücken im Plot. Mir ist wichtig, dass an der Mobilität der Zukunft, die wir bitte ab heute gestalten, weil das kennen Sie, glaube ich, auch, wir haben ganz viele Mobilität der Zukunft Veranstaltungen, wo ich immer denke, ja, absolut, ja, wann fangen wir denn mal an? Also wir reden seit 15 Jahren über die Mobilität der Zukunft und ich denke mal so, wann sie wohl kommt. Aber Spaß beiseite. Feminismus heißt für mich, das ist ein Abbild der Gesellschaft. Also es sitzen natürlich Männer und Frauen, aber es sitzen auch Menschen im Rollstuhl. Es sitzen vielleicht sogar Kinder mal dabei und erzählen uns Erwachsenen, was macht die da eigentlich mit uns? Ne, das haben sie ja auch wahrscheinlich mit Erschrecken festgestellt im Buch. Diese Zahl, 46% der Kinder sind nur noch täglich draußen. Also was machen wir mit den Kindern auch, dass sie sich in dieses Autosystem einpassen? Mein Feminismus adressiert eben nicht nur Frauen, sondern da gibt es auch bestimmt ganz viele moderne Männer, die mitmachen würden. Ich mag halt nur nicht, und darauf haben sie ja auch angespielt, Andi Scheuer hatte zu Ende seiner Amtszeit als Verkehrsminister in den ersten 3 Führungsetagen nur weiße, mittelalte Männer. Und da kann nichts Gutes bei rumkommen, weil ich wäre mir auch einig, wenn ich mit lauter Katjas in den ersten 3 Reihen das machen würde. Super Idee. Genau das habe ich auch gedacht, Katja, super Idee, das machen wir so. Und dann geht man auf die Straße und denkt, vielleicht doch was vergessen. Ne? Also ein Beispiel vielleicht nur, Volker Wissing hat mit voller Begeisterung im Februar den neuen ICE vorgestellt, hat geschwärmt, wie toll es sein wird, da zu telefonieren, ein gutes WLAN zu haben, weil da irgendwie neue Fenster eingebaut sind, die irgendwie anders funktionieren, fragen Sie mich. Ja, und die Menschen im Rollstuhl sagen, und jetzt? Also da sind immer noch Stufen, wir kommen immer noch nicht rein, wir werden immer noch separiert, wir müssen immer noch einen Hublift anfordern. Das meine ich mit feministischer Verkehrswende. Mhm. Menschen beteiligen, die auch zu Lösungen beitragen. Weil ganz ehrlich, wenn ich mit dem Faltrad unterwegs bin und manchmal in den Zug reinfalle oder hochklettern muss oder wenn man mal 2 Koffer hat, das ist auch schon Behinderung. Ne? Und da tut es doch allen gut, da zum Beispiel barriereärmer zu werden.
Es ist aber auch so interessant zu beobachten, dass man ziemlich reflexartig erstmal die Nase rümpft, wenn man über feministische Verkehrspolitik etwas liest. Genauso war es bei Annalena Baerbock, als sie feministische Außenpolitik ins Spiel gebracht hatte. Da hatte sie auch erstmal für Prügel einstecken müssen für diesen Begriff. Ging es Ihnen auch so, als Sie da über feministische Verkehrspolitik geschrieben und gesprochen haben bei Ihren Lesungen, dass da halt auch Männer insbesondere halt ein bisschen mit Unverständnis reagieren? Oder ist das etwas, was sehr offen zur Kenntnis genommen wird?
Nö.
Und ich mittlerweile auch als Mit-50er gehöre auch zu diesen alten weißen Männern eigentlich dann.
Ja, erstmal ist der alte weiße Mann für mich etwas, was ein Mindset ist. Alles Schwarzer ist die Beste, die zeigt, dass das auch in einer Frau innewohnen kann, weil sie auch mit ihrem Feminismus, so wie sie ihn definiert, bestimmte Gruppen ja ausschließt. Das ist es nicht. Mhm. Also ich glaube, das kann auch eine 19-jährige Frau haben, so ein weißer alter Mann-Mindset. Also darum geht's ja, das aufzubrechen. Und ja, natürlich, jeden Tag wird mir fast von irgendeinem Mann geraten, nimm das doch mal mit, immer du mit deinem Feminismus und Rassismus, kümmere dich doch einfach erstmal nur um Mobilität. Und dann sage ich ja, aber ich kann doch jetzt nicht, das ist ja der Elefant im Raum. Also es gibt ja diesen Begriff, der adressiert, und das war mit der feministischen Außenpolitik ja genauso. Es hat auch nichts mit Frauen zu tun, sondern mit der Diversität, die wir nun mal in der Gesellschaft haben. Und der Bundestag zeigt es ja auch in der Besetzung. Da kommen ja auch nur bestimmte Gruppen rein. Ne? Also es fängt bei Menschen, die aus einer Arbeitergeneration kommen, ne? Für die ist es viel schwieriger, oder Menschen mit Behinderung, ne? Da die Türen zu öffnen. Und ich persönlich, das habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, das haben nicht alle, ich habe große Lust zu lernen. Also auch meine eigenen dunklen Ecken mal auszuleuchten, wo ich wieder was vergessen habe, wo ich aufgrund der Sozialisierung, die ich mitbringe, weil ich natürlich auch privilegiert bin, manche Sachen einfach nicht kenne. Und wir können die Zukunft doch nur gut machen, wenn wir möglichst viele daran beteiligen, gerade auch an der Mobilität. Und damit kommen wir vielleicht zu einem nächsten Lieblingsnarrativ, was ich immer versuche aufzuknacken. Wir müssen alle mitnehmen, heißt es ja immer, ne? Und das impliziert ja, dass aktuell schon alle mitgenommen sind. Und das stimmt einfach nicht. Also gerade bei Menschen mit Behinderung gibt es so viele Einschränkungen, die wir denen als gesunde Gesellschaft in Anführungsstrichen noch machen. Da ist noch ganz schön viel zu tun.
Ich würde ganz gerne noch mal einen Moment bei Herrn Wissing bleiben und seiner Partei, der FDP, die ja das Tempolimit verhindert haben auf den Autobahnen, was ja eigentlich innerhalb des Parteiprogrammes der Grünen enthalten war. Hätten Sie sich gewünscht, dass das Verkehrsministerium eher an die Grünen gegangen wäre, beispielsweise an Cem Özdemir, der ja lange gehandelt worden ist für dieses Ministerium, und die Grünen haben dann am Ende des Tages halt darauf verzichtet? Hätte das die Verkehrswende in Deutschland oder den Mobilitätswandel beschleunigt aus Ihrer Perspektive heraus?
Also wir haben natürlich eine Ampelkoalition und wir merken ja bei vielen anderen Dingen, was für ein Gezerre das manchmal ist. Und ich muss ehrlich gesagt auch so ein bisschen den Hut ziehen, den imaginären, vor der FDP, weil sie ja als Kleinste ganz schön regieren. Also ihre Sachen sehe ich durchaus, dass sie sich durchsetzen lassen. Also eigentlich müsste man mal so ein bisschen erforschen, was die eigentlich machen, um so zum Erfolg zu kommen mit dem geringen Anteil, in Anführungsstrichen, den sie ja eigentlich haben. Ich weiß nicht genau, ob es geholfen hätte, Denn ich glaube fast, ehrlich gesagt, dass dieses Tempolimit gar nicht, auf gar keinen Fall, das wäre auch so. Denn ich habe ein bisschen drüber geschmunzelt, weil es so ein absurdes Nicht-Ziel ist. Und es gibt ja so viele gute Gründe, ein Tempolimit einzuführen. Und der einzige Grund ist, nicht zu wollen, ich will aber nicht, ist so, glaube ich, der Grund, oder? Also, weil ganz pragmatisch macht es ja Sinn auf so vielen Ebenen. Also deswegen weiß ich nicht, ich kann das nicht beurteilen, ob es damit anders gegeben wäre. Mir gefällt, wenn wir jetzt dann vielleicht auf Annalena Baerbock und Habeck mal schwenken, die Transparenz in der Politik. Also, dass sie sich wirklich vor die Kamera stellen und auch transparent machen, gerade der Angriff auf die Ukraine, dass das an Limits führt, dass man Kompromisse machen muss, die nicht einfach sind. Und das ist bei Volker Wissing nicht so gegeben, dass er halt auch mal sich hinstellt und sagt, es ist einfach nicht einfach oder so, keine Ahnung. Bei ihm weiß ich einfach gerade nicht, woran ich bin. Ich weiß nicht, haben Sie eine Idee?
Mir geht es leider genauso wie Ihnen und ich bin halt eher verwundert, was für Äußerungen aus dem Verkehrsministerium kommen. Das sieht man ja an der Kaufprämie, die ja dann auf einmal erhöht werden sollte. Dann wurde sie doch nicht erhöht, weil das scheinbar nur ein Gutachten war, was erstellt worden ist. Das sind ganz viele Signale, die gesendet werden, die eher zu einer Verunsicherung hier draußen in der Gesellschaft führen bei den Bürgern, die so eigentlich nicht wünschenswert ist. Mhm. Ich teile auch Ihre Meinung, dass Frau Baerbock und Herr Habeck zu einem neuen Politikstil beitragen, der, glaube ich, unserem Land ganz gut tut, in dieser Offenheit zu reden. Und das finde ich erstmal sehr, sehr positiv. Von daher hätte ich mir auch gut vorstellen können, einen Cem Özdemir, der jetzt Landwirtschaftsminister ist, auf der Position von Herrn Wissing zu haben. Aber das ist meine Meinung. Die ist gar nicht heute so relevant wie Ihre Meinung. Von daher würde ich ganz gerne weitermachen bei dem 9-Euro-Ticket. Das hatten Sie ja vorhin ganz kurz thematisiert. Das haben wir jetzt seit 2 Tagen, seit dem 1. Juni. Es wird 3 Monate lang möglich sein, für 9 Euro halt den ÖPNV und Regionalzüge zu nutzen. Ist das der richtige Weg aus Ihrer Perspektive, Menschen zum ÖPNV zu bringen?
Es ist natürlich wieder Ampelkoalition, ne? Also da merken wir mal, immerhin, es brennt auch ein grünes Licht. Weil ich glaube, ohne diese Partei hätten wir das nicht bekommen. Weil leider ist die SPD auch sehr blass. Also die haben wir jetzt noch nicht thematisiert. Also die ist in Sachen Verkehrspolitik für mich unsichtbar. Da weiß ich noch weniger als über Herrn Wissing, wofür die eigentlich stehen. Fällt mir gerade aber auch erst, während wir sprechen, auf. Tatsächlich ist das, glaube ich, wirklich ein Geschenk der Grünen an Menschen, die eben nicht im Auto sitzen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, Menschen wie ich, die kein Auto haben, auch weil sie sich das natürlich leisten können in einer Stadt wie Hamburg, aber die auch manchmal durchaus Kompromisse machen in Sachen Bequemlichkeit, die werden nicht belohnt. Ne? Also wir haben noch nie irgendwas bekommen an Prämien. Und ich verstehe auch, dass da ein wenig so ein bisschen der Kochtopf brodelt, weil das sind Menschen, die auf der Straße Platz machen, das sind Menschen, die in einen offenen Kampf geschickt werden, habe ich manchmal das Gefühl. Also es ist einfach viel zu voll, gerade in Städten auch. Und da müssen FußgängerInnen und Radfahrende ja auch gucken, wo sie bleiben, nicht selten. Und das ist mit dem 9-Euro-Ticket, glaube ich, schon ein Signal, das kann nichts verändern. Also das ist ja so klar von Volker Wissing abmoderiert worden, dass es weitergeht. Was ich toll finde, ist, dass es sowas Ähnliches ist wie das Klimaticket in Österreich, also ohne irgendwelche Grenzen in Deutschland einfach mal fahren. Egal in welchem Verkehrsverbund ich bin, egal was ich gerade mal machen will, ich kann die Regionalbahn übergreifend nutzen. Ich finde total schön, dass es die Ticketpaten gibt. Das sind Menschen, die zum Beispiel ihr Abo ja auch billiger bekommen und das Geld dann nutzen, um Menschen in Armut ein 9-Euro-Ticket zu schenken. Weil wer die Hartz-IV-Sätze kennt, der weiß auch, was 9 Euro manchmal bedeuten können. Also das mag ich ganz gerne an diesem Produkt, dass es irgendwie die Menschen so zusammenrücken lässt. Plus, dass es ein paar Nerds gibt, die wirklich jetzt so Karten aufmachen. Wie weit kommst du innerhalb eines Tages mit Regionalbahn und wohin? Das ist schon, finde ich, das hat was Charmantes, aber ich glaube jetzt nicht, dass da so viel Veränderung, wenn es nach 3 Monaten einfach so sang- und klanglos wieder verschwinden wird. Es hätte 6 Monate dauern sollen, also länger als der Spritrabatt laufen, bis in den Winter hinein, wo vielleicht auch Leute, die jetzt auf dem Rad sitzen, vielleicht auch mal anders überlegen, unterwegs zu sein. So, glaube ich, ist es ein Sommerferiengeschenk, so ähnlich wie das Schülerferienticket oder das schöne Wochenendticket, was es mal gab. Ich habe heute auch, als ich zurückgekommen bin, riesig volle Bahnsteige gesehen in Hamburg. Also Pfingsten scheint auf der Schiene verbracht zu werden. Es gibt die Nachfrage. Es sind ja, glaube ich, auch schon über 8 Millionen Tickets jetzt gerade verkauft, während wir sprechen. Also da ist eine Nachfrage, die ja auch zeigt, dass da eine gewisse Neugier ist. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass es eher um Ausbau geht, dass es eher darum geht, Taktung zu verändern. Aber so bin ich zufrieden, dass es nicht nur um Autos geht.
Kann es nicht aber auch das 9-Euro-Ticket genau den gegenläufigen Effekt erzielen, den man sich erhofft, dass die Leute halt den ÖPNV schätzen lernen? Sie haben es gerade angesprochen, die Bahnhöfe sind voll. Ich habe heute mit meinem Sohn kurz telefoniert. Er lebt in Berlin, studiert in Eberswalde, das sind 60 Kilometer vor den Toren Berlins, fährt dort mit der Regionalbahn hin und heute kam er nicht mit. Das fand er suboptimal, um es mal so auszudrücken. Und das wird vielen anderen gehen, die halt sonst ohnehin auch die Regionalbahn und den ÖPNV schon genutzt haben. Und diejenigen, die jetzt neu dazukommen aufgrund des 9-Euro-Tickets, dürfen wahrscheinlich dann eher verschreckt sein. Ist es nicht das, was uns auch möglicherweise dadurch eingebrockt wird?
Ja, das ist natürlich, und dann muss man auch einfach ehrlich sagen, die Verkehrsunternehmen haben von dem Ding ja aus der Zeitung erfahren. Also das zum Thema feministische Verkehrswende. Ich hätte da ExpertInnen dazugezogen, die sich damit auskennen. Und ich finde toll, was die gemacht haben. Also die Zeit muss vielleicht auch nochmal sein. Die haben das System aufgebaut, die haben die Möglichkeiten, das überall zu buchen, aufgebaut. Und der Bundesratentscheid war ja, glaube ich, 3 Tage vor Gültigkeit, ne? Also die haben wirklich knapp auf Naht das alles zur Verfügung gestellt. Und wenn der Bundesrat, und das war ja durchaus möglich, weil bestimmte Bundesländer zu Recht gesagt haben, wer bezahlt uns die Party? Weil da hat Wissing ja auch ganz klar gesagt, nö, also die Kosten für zusätzliche Verkehre übernimmt er nicht. Und das wäre ja Ländersache. Und damit sind wir schon wieder bei diesem Föderalismus, der da manchmal auch ein bisschen ein Problem ist, ne? Also ich finde nicht so schön, dass Stammkunden da in Mitleidenschaft gezogen werden, die ein Abo haben. Und genau, was sie gerade von ihrem Sohn berichten, das kann ja auch BerufspendlerInnen passieren. Das mag ich nicht so sehr. Andererseits ist natürlich Ferienzeit, das entzerrt das Ganze vielleicht dann auch irgendwann. Aber es zeigt sich, dass das eine Maßnahme ist, die mit heißer Nadel gestrickt wurde und wo nicht wirklich systemisch gedacht wurde, wie genau machen wir das jetzt eigentlich mit der höheren Nachfrage? Müssen wir vielleicht Züge zusätzlich einsetzen oder verlängern? Und das wird jetzt gerade den Unternehmen überlassen. Personalkosten sind hoch. Spritpreisrabatt gibt es bei den nicht. Es gilt ja nicht für Busse und Bahnen. Also die Umsetzung an sich gefällt mir nicht, nein.
Sie haben das Klimaticket in Österreich angesprochen und wir diskutieren ja auch alle Monate mal wieder über das 365-Euro-Ticket für den ÖPNV. Ist das etwas, was es längst geben müsste in Deutschland, damit halt Leute dann halt für wenig Geld auch ÖPNV fahren können?
Ja, ich glaube, Sie können sich halt in manchen Bereichen von Deutschland das 9-Euro-Ticket kaufen und 3 Monate auf den Bus warten, ne? Also das muss man ja auch irgendwie anerkennen, dass wir da, das ist ja, wobei man muss sagen, in Österreich hat Leonore Gewessler als Klimaschutzministerin das auch sehr billigend in Kauf genommen, weil sie gesagt hat, dass das Beste, was passieren kann, ist, dass Leute schreien, dass sie auch Bus und Bahn haben wollen. Und dann habe ich Grund, in den Ausbau zu gehen. Von daher, ich denke, das ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert für die Leute, die die Alternativen nicht haben. Andererseits haben die auch eine demokratische Stimme. Also die können ja ihrer Bürgermeisterin einen Brief schreiben oder eine Mail oder einen Anruf. Ich möchte hier bitte auch anders unterwegs sein als nur mit dem Auto. Denn wenn man überlegt, dass im ländlichen Raum natürlich, sie kennen auch die Disco-Unfälle, sie kennen, dass Menschen unter 18 da ja auch dann wahrscheinlich von den Eltern chauffiert werden müssen. Also auch immer so Abhängigkeiten und Gefahren, die natürlich darin liegen, dass so autofixiert da geplant wird. Also in einer überalternden Gesellschaft warne ich einfach davor, dass wir weiterhin alle Auto fahren sollen. Aber das heißt natürlich trotzdem, dass wir eine Verantwortung haben für die Region, in der wir leben, in dem wir halt sagen müssen, ich möchte das nicht, ich akzeptiere das nicht länger. Ich fahre zwar jetzt immer noch Auto, aber bitte fangt an, hier Alternativen zu schaffen.
Sie sagten selbst, dass Sie sehr viel mit dem Zug unterwegs sind und Ihrem Brompton-Klapprad. Sind Sie eigentlich sehr verärgert über die Zuverlässigkeit der Bahn oder trifft das für Sie als Vielfahrerin nicht zu?
Ich bin sehr verärgert über die jahrzehntelange falsche Verkehrspolitik. Immer wenn Leute meckern, sage ich, und wenn ihr jetzt bei Twitter wieder was raussetzt, taggt bitte Herrn Wissing. und das Verkehrsministerium. Das ist ja nicht, ja, ich bin ja selber dort tätig gewesen und ich weiß, am Anfang war es ganz toll. Ich habe in der Nordwestbahn gearbeitet, Deutschlands erster Privatbahn. Das wissen viele wahrscheinlich gar nicht, dass der Regionalverkehr war ja mal nur der DB zugeordnet. Das ist dann gesprengt worden, das Monopol, und ab da gab es halt Ausschreibungen. Und am Anfang war das wirklich ein fantastischer Job. Es war genau in der Zeit, wo ich da auch angefangen habe. Aber schon in den paar Jahren, die ich das begleitet habe, wurde immer mehr derjenige Gewinner, der am wenigsten kostet. Und damit kriegt man keine tollen Züge und damit kriegt man keinen tollen Service. Die tollsten Nahverkehrszüge sind übrigens die, die die Länder selber anschaffen, weil die da auf ganz andere Dinge achten können als ein Verkehrsunternehmen. Also ich adressiere durchaus, natürlich kriege ich auch, heute zum Beispiel bin ich in einem IC ohne Klimaanlage gefahren, wo der arme Schaffner uns allen dann Wasser gegeben hat. Aber das ist ja nicht Verantwortung nur von der Bahn, sondern von Jahrzehnten marodieren. Wir haben teilweise Stellwerke aus den 50er Jahren, das muss man sich mal vorstellen. In manchen Bereichen steigt der Lokführer noch aus und macht das so händisch zum großen Bolzending irgendwie. Und das sind halt Sachen, das gehört nicht in 2022. Da ist Österreich mit der ÖBB, dem Nachtzugsystem und so, oder auch in Japan diese tollen Züge, die es da gibt, auf einem ganz anderen Level.
Ich möchte jetzt gerne zu dem Entlastungspaket der Bundesregierung kommen, was die Spritpreise betrifft und dort die Steuerentlastung für den Sprit, wo ja jetzt Milliarden ausgegeben werden, damit der Spritpreis sinkt, was ja auch nur marginal der Fall ist, weil die Mineralölkonzerne da nicht so mitspielen, wie sie eigentlich sollten. Ärgert Sie, dass das Autofahren hier so massiv gefördert wird für so eine Zeitspanne?
Ja.
weil einfach das falsche Incentive hier gesetzt wird.
Nein, ich finde es halt einfach... Also Sie wissen ja, dass ich eine Bundestagspetition erfolgreich auch genau aus dem Grund formuliert habe, weil allmählich, ich glaube gestern waren 100 Tage Krieg, ne? Also in der Ukraine, und das ist sowas, ich kriege auch gerade eine Gänsehaut, wenn ich das sage, weil das ist so eine Verantwortung, die wir einfach haben. Oder heute, ich bin immer so ein bisschen die Partycrasherin bei LinkedIn, weil ich immer in Kommentare so Sachen schreibe, wenn Leute wieder irgendwie irgendwelche Startups bejubeln, die irgendwie so jetzt genauso viel wert sind wie die Lufthansa, wo ich so frage, ja, was macht ihr für Nachhaltigkeit, was macht ihr für die Zukunft eurer Kinder? Ne? Das ist so, wir müssen raus aus diesem System. Also Grenzen des Wachstums, das Buch vom Club of Rome ist 50 Jahre alt. So lange wissen wir schon, dass es so nicht weitergeht mit dem fossilen Wachstum. Und da kann es einfach nicht sein. Und genau was Sie sagen, das ist doch, also ich bin bestimmt nicht massiv gebildet in Sachen Wirtschaftshintergrund, Mineralölindustrie, aber wenn selbst Sie und ich wissen, dass es eigentlich ein Spekulationsgut ist, was an Börsen gehandelt wird, und dass der Barrelöl nicht teurer geworden ist durch den Krieg, aber die Angst, die dieser Krieg mit sich bringt im Rahmen einer Verknappung, das zu Preissteigerungen führt. Das ist doch ein Spiel wie Pferdewetten. Und ich war jetzt ja gerade bei meinen Eltern, da ist innerhalb der Tanke, der Tankstelle, die ich beobachten konnte, innerhalb von Stunden der Preis wieder um 19 Cent gestiegen bei manchen Arten von Sprit. Und das ist für mich das beste Beispiel, wie sinnlos und verschwenderisch solche Subventionen sind.
Lassen Sie uns bei dem Auto bleiben und wie wir das Auto Ihrem Wunsch gemäß reduzieren oder die Anzahl der Autos Ihrem Wunsch gemäß in den Städten reduzieren können. Dafür muss das Autofahren schlichtweg teurer werden. Und Sie haben die Masse von Autos angesprochen, die wir in Hamburg, in Berlin und in allen anderen deutschen Großstädten sehen. Ist beispielsweise der Parkraum viel zu günstig? In Berlin bekomme ich, ich muss nachdenken, ich glaube für 36, 37 Euro eine Parkvignette pro Jahr. Das ist ja quasi geschenkt und das ist ja kein Anreiz für mich, auf das Auto zu, oder ist eine Summe, die mich nicht zum Nachdenken bringt, auf das Auto zu verzichten.
Ich habe das gerade hier vor mir, ich bin da hier mit dem Brompton gerade hergeradelt und habe mich wieder gefühlt wie auf einem Trailerpark. Also Wohnmobile, Bullis, Hashtag Vanlife. Also sorry, dass ich so bitter gerade werde, aber das ist für mich ich will nicht dieses Wort Wohlstandsverwahrlassung nutzen, aber irgendwie so ein bisschen in die Richtung geht. Wir machen gerade alles, was noch möglich ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so in die Richtung jetzt erst recht auch manchmal zu gehen. Ich gehe hier manchmal aus dem Haus, ich bin 1,68 groß und laufe gegen so eine Küchenschrankwand von Auto, wo ich so denke, ey, was ist hier eigentlich los? Ich habe heute, weil ich einen Zwischenstopp in Münster hatte, hatte ich Leute besucht, die so ein Lastenrad-Liefersystem machen. Da habe ich mich fotografieren lassen vor einem Auto, was höher war als ich. Also das, was machen wir da? Und das ist wieder was, um so ein bisschen vielleicht auch zum Anfang des Gesprächs nochmal anzuknüpfen. Es braucht Regulierung. Wir kriegen das nicht hin. Ich habe meine Keynote gehalten, da saß im Publikum ein etwas übergewichtiger Mit-50er, der meinte, Frau Diehl, ich bin da ganz ehrlich, solange mir das nicht verboten wird, ich bin sackfaul, werde ich meine Tochter 800 Meter mit meinem Auto zur Kita bringen. Und gucken Sie mich an, meinte er, ich hätte als Erster was davon, wenn ich das lasse. Aber ich bin ehrlich genug, solange mir das nicht verboten wird oder erschwert wird, mache ich das nicht. Sie haben am Anfang gesagt, eben von der Frage, Auto teurer werden, da möchte ich ein bisschen einhaken. Das Auto ist subventioniert, ne? Also es wird sicherlich teurer, aber es wird real teuer. Die Forschenden der TU München haben herausgefunden, dass wir jedes Auto mit 5.000 Euro im Jahr bezuschussen. Und da kommen teilweise, ich glaube, der Opel Corsa war da ein Beispiel, und bis zu 1,6 Millionen Euro schießen wir in so ein Auto rein als Gesellschaft, auch wenn wir nicht Auto fahren. Also teurer im Sinne von Euro, ja. Aber ich möchte immer darauf hinweisen, das hat was damit zu tun, dass wir es verbilligt haben mit Staatsgeld. Es ist nicht real teuer. Wenn heute in Höhle der Löwen, in dieser komischen Startup-Sendung, die ich nie gucke, jemand käme und würde sagen, hey, ja, ich habe hier eine total gute Idee, 2 Tonnen Stahl, da sitzt ein Mensch drin mit 80 Kilo, das bewegt sich nur 45 Minuten am Tag. Was meint ihr? Investiert ihr? Und dann würden alle sagen, sag mal, komm noch mal rein und mit einer anderen Idee, ne? Also, heutzutage, wenn das jetzt auf den Markt käme, ist meine These, hätte das Auto, so wie es ist, keine Chance mehr.
Jetzt würde ich gerne zu dem kommen, was Sie ganz zu Beginn unseres Gesprächs gesagt haben, nämlich der Verkehrssektor, der seit 1990 im Vergleich zu heute seine Emissionen nicht reduzieren konnte, sogar leicht zugesetzt hat. Steht der Verkehr aus Ihrer Perspektive, wie auch die anderen Sektoren auch, aber insbesondere der Verkehrssektor natürlich in einer besonderen Verantwortung, damit wir die Klimaschutzziele, die Pariser Klimaschutzziele erreichen und insbesondere auch die Ziele, die die Bundesregierung sich gesetzt hat, die ja bereits 2045 zur Klimaneutralität kommen will.
Ja, das ist so ein bisschen wie wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ne? Also Pariser Klimading unterzeichnet, jo, machen wir. Aber dass wir uns da irgendwie dran halten, das haben ja schon die großen Parteien gezeigt zur Bundestagswahl. Das wurde ja gecheckt. Keins von denen würde, also hätte mit denen, was sie vorhatten, das 1,5-Grad-Ziel, was wäre übrigens auch unter. Also wir müssen da, es ist Limbo, ne? Wir müssen da drunter. Manche haben das Gefühl, wir müssen es erreichen. Nee, das 1,5 Grad Ziel ist schon ein Kompromiss, wo es Kipppunkte geben wird. Das Problem ist, und das zeigt, glaube ich, auch mein Buch, dass Mobilität, Automobilität aufgeheizt ist durch ganz viele andere Dinge. Es geht nicht um den Weg von A nach B, sondern es geht ums Statussymbol, es geht ums eigene Wohnzimmer, es geht um die vielleicht sogar einzige private Zeit am Tag, die ist dann im Auto, es geht um Schutz. Na, da sind ganz viele Sachen. Hätten Sie mich vor 15 Jahren gefragt, was meinst du, ist das mit dem Verkehr schlimmer als Industrie? Hätte ich gesagt, nee, Industrie ist doch voll das krasse Thema, die zu dekarbonisieren. Ja, die haben schon 45%, glaube ich, runtergefahren, während der Verkehr da halt immer noch hing. Natürlich ist es eine hohe Verantwortung. Und heute, apropos LinkedIn-Party-Crasherin, habe ich geschrieben, Leute, wenn ihr jetzt wieder anfangt, eure Business-Flüge hier zu posten, dann mute ich euch. Und dann wird mir halt gesagt, ja, aber dann muss man ja ein bisschen mehr Zeit einplanen und bah. Wo ich so sage, Leute, das ist 2022. Entweder wir nehmen das hier ernst und wir wissen ja, dass die 1%, 25% der CO2-Abgase machen. Ne? Das sind wir. Das sind wir Business-Kasper, wie Bully Herbeck immer so schön sagt. Und das sollten wir einfach mal reflektieren. Warum ist das in der Pandemie gegangen? Und jetzt drehen sie alle wieder frei, ne? Wir haben eine große Verantwortung, das zu dekarbonisieren. Wir haben auch eine große Verantwortung, gerade wir Privilegierten, da auch mal reinzugucken. Muss jeder Weg angetreten werden, weil das ist ja auch etwas, das ist die erste Regel der Verkehrswende, ne? Also das vergessen wir immer, weil das so untechnisch ist. Die erste Regel der Verkehrswende heißt, denk nach. Musst du diesen Weg antreten oder kannst du was anderes machen? Und da gucken wir, glaube ich, jetzt, weil wir so freudig wieder loslegen können, nicht so genau hin.
Haben Sie das Gefühl, dass die Autoindustrie, die deutsche Autoindustrie, ihrer Verantwortung gerecht wird mit Blick auf das Erreichen der Klimaziele? Die deutschen Hersteller, wenn ich mal Opel ausklammere, die ja bereits 2028 zu einer rein elektrischen Marke werden wollen, tun sich ja enorm schwer mit dem Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Mercedes sagt halt, wir können uns das in Europa 2030 vorstellen, wenn der Markt es denn zulässt. Mhm. Die anderen sind auch so zögerlich. Volkswagen sagt vielleicht 2033 bis 2035. Ist das nicht ein Indikator dafür, dass hier viel mehr getan werden müsste? Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund des Programms, des EU-Programms Fit for 55, die ja eigentlich ab 2035 ohnehin emissionsfreie Fahrzeuge in Europa vorsehen.
Ich bin unfassbar dankbar, dass wir Europa haben. Ich bin auch Europa-Fan, weil die Maßgaben, die da kommen, die steuern uns. In Deutschland haben wir nichts. In Deutschland steht im Koalitionsvertrag, wir wollen 15 Millionen Elektroautos. Und das ist ja auch schon wieder nicht geklärt, ob sie nur teilelektrisch sind oder was auch immer. 15 Millionen Elektroautos in 2030, wo ich so denke, was ist denn das für ein Bullshit-Ziel? Also was soll das heißen? 15 Millionen nach oben drauf auf die 49 Millionen, die wir gerade haben. Dann dieses Gezerre um die Ladeinfrastruktur, die sich Tesla ja einfach mal hingeknallt hat, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Also der hat ja sein System dermaßen gut aufgebaut. Die Autos sammeln Daten ohne Ende. Er wertet die aus. Über Nacht gibt es Updates. Das ist ja alles, wo wir noch so ein bisschen, würde ich mal sagen, 5 Jahre hinterher hecheln. Und dann gucke ich mir einen Talk an mit Herbert Diess, CEO von Volkswagen, und die ersten Sätze, die er sagt, wir bauen, genau was sie sagen, auf jeden Fall bis 2033 Verbrenner. Und hier in Wolfsburg bauen wir jetzt ein Werk und da brauchen wir auf jeden Fall eine Autobahn, damit meine Leute zum Meer fahren können. Wo ich so denke, und da habe ich ausgeschaltet. Also ich möchte, er ist auch der einzige CEO, dem ich mein Buch geschickt habe. Ich möchte wirklich die unterstützen, aber ich kann es nicht leiden, wenn die ihre Rolle nicht aufgreifen, zumal ja VW auch ein bisschen Staatskonzern ist, wenn wir ehrlich sind, da könnte man ja auch mal hingucken. Ja. Ich habe halt, wenn ich sowas sage, großes Verständnis bei den Leuten, die sagen, ja, aber es ist doch Kapitalismus, Katja, und die müssen doch die Aktionäre und die Dividenden, und dann die werden das nie intrinsisch motiviert machen, und dann sage ich, ihr schreit nach Regulierung oder wie? Also ich finde, es ist ein ganz anderes Thema, aber VD ist eine Outdoor-Marke, die auch wirklich schmutzig war, weil natürlich in problematischen Ländern produziert, problematische Stoffe genutzt, und die Chefin hat gesagt, wir drehen das ganze Ding. Und die hat es geschafft, und es ist keine kleine Firma, die hat es geschafft, diese Marke wirklich glaubhaft zu verändern. Und das sehe ich nicht. Die Uiguren werden, Menschenrechte, da nebenan ist das VW-Werk, die werden da auf jeden Fall weiter produzieren, haben auch auf ihrer Homepage irgendwas von Menschenrechten. Also wenn sich ein Autohersteller vor mir hinstellt und sagt, Katja, ganz ehrlich, ich lutsch das System so lange aus, wie ich kann, ich hole meine Marge, ich will meine AktionärInnen befriedigen, kann ich damit besser arbeiten, als belogen zu werden. Und ich fühle mich gerade belogen.
Aber glücklicherweise gibt es halt die Grünen jetzt in der Bundesregierung und einen grünen Wirtschaftsminister, der halt zumindest dafür gesorgt hat, dass es keine Förderung mehr gibt, keine Sicherheitsleistung der Bundesregierung für solche Werke in China, wo es Menschenrechtsverletzungen gibt. Dieser Einschub ist mir, glaube ich, in dem Zusammenhang auch nochmal wichtig, wenn wir uns da auch einfach die Modellpolitik anschauen. Ich war neulich bei der Präsentation vom BMW iXM60. Das ist dieses Trumpf von Elektroauto, ein SUV mit einer Leistung von in der Spitze 619 PS, einem Lebendgewicht von über 2,6 Tonnen. Haben Sie, Sie haben das vorhin ja auch angesprochen, als Sie sich da vor ein Auto gestellt haben mit Ihrer Körpergröße, haben Sie das Gefühl, dass halt trotz des elektrischen Antriebs, der da drunter steckt, die Autoindustrie es immer noch nicht verstanden hat, dass Verkehrswende, neue Mobilität nicht bedeutet, ein Auto nur mit einem Elektromotor auszustatten?
Das ist halt ganz süß, ehrlich gesagt, eine Anekdote, weil meine Mutter wird hier nicht zuhören, glaube ich. Aber meine Eltern wissen ja, was ich mache. Und wir sind letztens gefahren. Ich bin nämlich auch die klassische Tochter, wo dann alle Arzttermine, ne, ländlicher Raum, wo ich dann die kutschiere mit ihrem Golf, weil Mama gar nicht so gerne fährt, ehrlich gesagt. Wir fahren also Auto, und vor uns ist ein Auto mit E-Kennzeichen, und beim Anfahren an der Ampel macht es Abgas, also eine Wolke. Mhm. Und meine Mutter sagt völlig erstaunt, hä Katja, das finde ich jetzt komisch, warum kommen da Abgase raus? Und das war, fand ich, so ein bezeichnendes Moment, ne? Dass das erstens dieser Plug-in-Hybrid-Beschiss, auf Deutsch gesagt, und zweitens, dieses Auto war aber hoch genug, also der Golf meiner Eltern lag quasi unter diesem Auto, dass wir das sehen konnten. Und das war so ein Symbolbild für mich, was so festhängt, weil ich zum Beispiel letztens hatte das, auf dem Fahrrad sitzend konnte ich nicht mehr in die Kreuzung gucken, in die ich mich annähern wollte, weil die Autos auch wieder höher waren als ich. Also ich find's echt krass, was wir für ein Produkt da bauen, für eine Person, die da befördert werden soll, rein statistisch. Also es geht in die falsche Richtung. Was ich aber auch krass finde, ist, dass so Sachen wie der Microlino, ein vollelektrisches ehemals Isetta Knutschkugel-Auto, keine Förderung bekommt, weil sie halt aus der Schweiz sind. Und das sind Sachen, da verunmöglichen wir natürlich auch eine Veränderung, weil ich glaube schon, das zeigen ja auch die Abrufe der Elektroauto-Kaufprämie. Das waren der Smart, glaube ich, der E-Up. Also alles, ich glaube, die ersten 3 oder 4 Plätze belegten kleine Autos. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht eher als Zweit- oder Drittwagen angeschafft, aber immerhin. Dann so entsteht ja auch Gebrauchtwagenmarkt. Also ich sehe schon, dass KundInnen durchaus was Kleineres kaufen wollen würden. Andererseits kriege ich bei Twitter dann immer die Anfrage, Katja, kennst du irgendein gutes, voll elektrisches Auto für 3 Kinder und Eltern? Also wo sich Leute halt wundern, wie wenig Platz in so einem SUV innen drin ist.
Ich wechsle kurz mal die Seiten und sage als Vertreter der Autoindustrie zu Ihnen, Frau Diehl, die Nachfrage unserer Kunden gerade nach SUVs ist enorm groß und wir befriedigen als Wirtschaftsunternehmen halt nur die Nachfrage. Was entgegnen Sie darauf?
Sehr geehrter Mann aus der Autoindustrie, warum haben Sie denn dann den E-Smart oder den E-Up eingestellt und dadurch auch ein bisschen den Markt gesteuert? Warum machen Sie in Ihrer Werbung einen unglaublichen Druck bis hin zu Tatorten, die gesponsert werden von Ihnen, bis hin zu bestimmten Erlebnisbereichen? Ich glaube, dass alles so emotional ist, dass wir es auch vielleicht gar nicht mehr zugeben wollen. Ich habe mal Leute gefragt in der 8. Klasse, wie würdet ihr es eigentlich finden, wenn der Versicherungsvertreter oder die Vertreterin eurer Eltern mit dem Rad käme? Da wurde gesagt, nee, dann sind die ja nicht erfolgreich. Ne? Also es ist ja, im Kopf ist einfach drin. Erst macht das Auto den Eindruck und dann der Mensch, der aus ihm aussteigt. Also da zu verneinen, dass es nicht auch einen Werbedruck in Milliardenhöhe gibt, so ein bisschen Marlboro-Man, ne, der ja immer auch in der Wüste geraucht hat. Also das sind halt Bilder und das sind halt auch Lebenswelten. Und da ist natürlich das Auto auch das einzige mitnehmbare Statussymbol. Also was soll man sonst, also den Leuten, die sich über das Auto definieren, brauche ich kein E-Bike hinstellen im Moment, glaube ich.
Frau Diehl, ich möchte mit Blick auch auf die Uhrzeit zu meiner letzten Frage kommen. Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie jetzt bei einer Lesung auch Herrn Wissing treffen würden. Was ist denn ein Wunsch, den Sie an ihn hätten als Katja Diehl? Insbesondere, dass er sich klarer ausdrückt, dass er sich endlich mal positioniert, was eine nachhaltige Mobilität der Zukunft betrifft? Oder was wären Ihre Wünsche?
Also ich habe, glaube ich, erstmal vor, ihn zu fragen, was er denkt, was sein größter Erfolg ist. Und dann werde ich aber gleich die Einschränkung machen, langfristig, also dass er mir nicht was vom 9-Euro-Ticket erzählt, weil es war garantiert nicht seine Idee. Und dann würde ich sagen, für welche Zielgruppe arbeiten Sie eigentlich? Also für welche Menschengruppe haben Sie in der Zeit, wo Sie jetzt tätig sind als Verkehrsminister, den größten Effekt erzielt der Verbesserung? Und dann bin ich auf die Antwort gespannt.
Frau Diehl, ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
Und ich danke für die Einladung. Schönen Tag noch.
Danke Ihnen.
Vielen Dank für Ihr Interesse an Electrified, der Podcast. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und natürlich auf unserer Webseite electrifiedmagazin.de.